Es gibt zwei Arten, älter zu werden. Entweder man gibt es sich richtig oder man wartet, bis man Geburtstag hat. Es soll Menschen geben, die machen einfach beides. Spoiler, ich kenne einen. Im Bestzeit-Podcast von Philipp Flieger und Ralf Scholl. Hallo Philipp, herzlichen Glückwunsch nachträglich zum Geburtstag.
Hallo Ralf, ja, vielen lieben Dank. Ich fühle mich noch ganz okay, auch jetzt ein Jahr älter, ein bisschen weiser vielleicht.
Noch weiser.
Vielleicht auch noch trotzdem berufsjugendlich jung geblieben. Zumindest könnte man das meinen, wenn man die Wochenendaktivitäten in Berlin betrachtet. Da ist es doch, wie soll ich sagen, den Festen entsprechend, die man wohl feiern muss, wie sie fallen, ein bisschen länger geworden.
Ja, die ganze Zeit habe ich mich ja gefragt, was wäre wohl gewesen, wenn Deutschland im Finale gewesen wäre?
Oh, ja, das ist natürlich, das ist eine gute Frage, ey. Ich glaube, dann hätten wir wahrscheinlich zwei Tage da durchgefeiert, dann hätte ich wahrscheinlich meine Rückreise umplanen müssen.
Ja, aber manchmal ist es ja auch nicht so, ne, weil man erwartet dann ja irgendwie so was ganz Großes, ja, weil
ja.
Wenn man im Finale ist, hat man ja völlig überraschend noch nicht automatisch gewonnen. Man kann ja das Finale auch logischerweise verlieren. Das ist dann doch relativ schnell dann bluesmäßig, ne? Die Stimmungsbarometer.
Das wäre dann natürlich der komplette Stimmungskiller gewesen. Da hätte gar niemand mehr Bock gehabt zu feiern. Nein, ich glaube, also für Fußballfans unter euch, ich bin jetzt nicht derjenige, der Bundesliga extrem verfolgt. Ich finde internationale Turniere, wie zum Beispiel jetzt ein Euro, finde ich cool. Eigenes Land. So alt bin ich dann doch schon, also als dass ich auch 2006 schon relativ bewusst wahrgenommen habe und mich damit natürlich auch habe mitreißen lassen und auch ohne jetzt, glaube ich, extremer Fußballfan zu sein, ist es immer ein Erlebnis, wenn man, und jetzt haltet euch fest, steile These, für ein sportliches Großereignis ins Olympiastadion darf. Jetzt machen wir wahrscheinlich ein paar Feinde hier oder ein paar, zumindest ziehe ich vielleicht ein bisschen Kritik von Fußballfans auf mir, weil da würden jetzt wahrscheinlich Leute sagen, das ist keine richtige Fußballarena, man ist viel zu weit weg und so, Stimmung ist da so lala. Das weiß ich nicht. Also ich habe wirklich mit ganz vielen Leuten gesprochen, die berufsbedingt sehr viel mit Fußball zu tun haben und die fanden es alle ziemlich geil. Nicht nur, dass das Turnier in Deutschland war, sondern dass natürlich auch so eine sporthistorische Stätte wie das Berliner Olympiastadion zur Verfügung steht. Und die Stimmung, ich meine, das war natürlich restlos ausverkauft, ist eh klar. Die Stimmung war auch ohne, dass Deutschland da jetzt im Finale ist, auf Basis der englischen vor allem auch, aber auch der spanischen Fans und ja auch aller Deutschen, die das ja trotzdem irgendwo geil fanden, da ein Finale live sehen zu können. Die Stimmung war der Hammer. Und das fand ich immer schon im Leichtathletik-Kontext, dem ich jetzt ein bisschen näher bin. Also sprich, ich spiele jetzt mal ein bisschen auf Berlin 2018 an. Man kann vielleicht aber auch die WM 2009 nehmen. Das ist auch schon immer geil gewesen, aber ich fand jetzt auch hier Euro-Finale im Olympiastadion war schon, hat schon was gehabt auf jeden Fall.
Jetzt stellt sich natürlich die Frage, was ist deine Referenz? Der Jan, der Jan in Regensburg gegen Augsburg oder was?
Oh, jetzt muss ich mich hier outen, dass ich in Regensburg, glaube ich, erst ein einziges Mal im Stadion war. Und das ist jetzt sicherlich, ist auch toll so, aber ist jetzt natürlich nicht auf der Ebene vergleichbar. Nee, wenn, dann müsste ich jetzt mit Allianz Arena vergleichen. Da bin ich ja schon auch öfters. Gut,
das
mal
ist ja von, stimmungsmäßig bekanntermaßen ein Gefrierschrank. Ja, nun, ich rede da ja, ich bin da jetzt auch nicht so oft zu irgendwelchen großen Spielen gewesen, aber natürlich schon häufiger mal. Aber das ist ja schon, sagen wir mal, berüchtigt dafür, dass es, selbst wenn es voll ist, jetzt nicht das Tollhaus darstellt.
Ja.
Also ich kann ja nur mal so Referenzen geben, ja. Also wenn mein Verein jetzt im Olympiastadion gespielt hat, jetzt werden natürlich wieder viele Spötter sagen, hey, hallo, zweite Liga, so, ja, klar, alles klar. Aber wir sind ja jetzt auch in jüngerer Zeit durchaus da mal drin gewesen als Pokalfinalisten und dann eben auch gewonnen. Dann haben die schon richtig Gas gegeben. Ja, oder sagen wir mal Dortmund gegen Bayern Pokalfinale oder Frankfurt gegen Bayern Pokalfinale oder nicht übrigens, weil ich da ja auch war, 2006 beim Finale. Weil da war die Zahl der Karten für die jeweiligen Finalteilnehmer relativ klein. Ich meine, es wäre sogar irgendwas einstellig Tausender gewesen oder vielleicht 10.000 pro Mannschaft. Und das fand ich wenig, ne? Weil das ist ja nun mal groß, da passen 80 rein, also 80.000. Und es waren sehr viele Businessleute da und ich fand das nicht so stimmungsvoll. Da fand ich halt die Pokalspiele, die ich eben genannt habe, stimmungsvoller. Weil da tatsächlich das halbe Stadion dann der eine Verein und das halbe Stadion der andere Verein ist. Und das ist dann schon ein Brett, ne? Klar, du hast natürlich jetzt die englischen Fans erlebt, die ja eben im oberen Segment der Stimmungskanonen unterwegs sind, ne? Das ist ja auch klar. Die Spanier sind jetzt auch nicht dafür bekannt, dass sie ruhig auf dem Platz sitzen beim Fußball, ne? Also insofern war das schon okay, sicher, ja.
Ja, also ich fand, wie gesagt, das Thema, was ja sonst gerne angebracht wird, glaube ich, ist das Thema Distanz durch die vorhandene Rundbahn, ja. Und ich bin sehr froh, dass die noch nicht entfernt wurde. Das ist ja anderen Stadien schon durchaus so passiert, auch beispielsweise in Stuttgart. Also ich erinnere mich da noch an auch sehr coole Leichtathletik-Wettkämpfe mit Weltfinals und sowas von früher. Das ist natürlich jetzt auch schon eine ganze Ecke her. Aber da wurde dann die Bahn ja irgendwann dem Fußball sozusagen geopfert. Und das, wie gesagt, in Berlin hatte ich jetzt, also es hat dem der Stimmung jetzt keinen Abbruch getan, dass man da vielleicht einen Ticken weiter weg sitzt als sonst. Und dafür wirkt einfach der, weiß ich nicht, dieser altehrwürdige Vibe macht schon was aus, glaube ich. Und ich glaube, dass das auch viel auch auf die auch ausländischen Fans, die vielleicht noch nie in diesem Stadion waren, sich auch irgendwie ausgewirkt hat. Die finden das, glaube ich, auch beeindruckend und cool. Und es ist eine sehr würdige Kulisse. Genau, stimmt, das habe ich vorher vergessen. Pokalfinale habe ich natürlich schon einige gesehen dort, aber war jetzt cool, muss ich sagen. Jetzt emotional hing ich da jetzt nicht unbedingt so drin, bei beiden Mannschaften, sage ich jetzt mal. Also man hat natürlich als, weiß ich nicht, als Deutscher vielleicht jetzt nicht ganz so die ganz großen Sympathien zunächst mal für Spanien gehabt. Andererseits, wenn man es jetzt aus Adidas Sicht sieht, was ist wahrscheinlich der bessere Sieger, was Trikotverkäufe anbelangt. Ich habe mich über das 1-1 der Engländer zwischendurch doch nochmal gefreut, auf jeden Fall. Aber am Ende, ja, war auch an dem Tag Spanien sicherlich die dominantere Mannschaft, das muss man schon sagen.
Wir kommen ja tatsächlich gleich mit unseren Gästen nochmal auf Stuttgart und Leichtathletik gewinnt sie in Stuttgart, weil Paul da ein ganz besonderes Erlebnis hatte. Da durfte ich auch zugegen sein. Und das war wirklich auch, also aus meiner Sicht magisch. Ich bin schon sehr gespannt, was er dazu gleich sagen wird. Tatsächlich machen wir heute unseren Vorlauf ausnahmsweise mal, bevor wir das Gespräch aufzeichnen. Also wir können euch sagen, dass das Gespräch super wird, aber wir wissen es noch nicht, wie es wird.
Nein, stimmt, da sind wir uns sicher. Wir haben, das kann man vielleicht, kann man so sagen, wir haben jetzt auch anlässlich der Olympischen Spiele, die ja vor der Haustür sind, uns bemüht, mal gucken, was uns noch so alles gelingt, ein paar spezielle Gäste einzuladen, die eben eine besondere sportliche Vergangenheit haben, auch verknüpft mit natürlich großen internationalen Erfolgen und olympischen Erfahrungen. Und da wollen wir natürlich auch gucken, wie das damals so war, wie das vielleicht heute von Ihnen so gesehen wird. Und da haben wir heute auf jeden Fall natürlich, du hast schon gesagt, Ralf mit Heike Henkel und Paul Meyer natürlich tolle Gäste zu Gast, über die wir uns sehr freuen. Nicht zuletzt dank dir, Ralf, du hast die ja akquiriert. Also das ist ja schon, man adelt unseren Podcast auf jeden Fall.
Ja, das ist in mehrerlei Hinsicht spannend. Nicht nur ihre eigenen Erlebnisse mit Olympischen Spielen, sondern eben auch, dass ihre Tochter ja nah dran war jetzt, aber sich ja auch in Richtung Profi- und Leistungssport entwickelt hat. Und das ist vielleicht der wirklich spannende Punkt bei den beiden, was die Jetztzeit betrifft, aber natürlich auch der Blick voraus da auf die Olympischen Spiele. Also das wird schon auf jeden Fall spannend. Eins habe ich noch vergessen. Du warst sehr viel laufen am Wochenende oder habt ihr das mal komplett subtrahiert, das mit dem Sport machen?
Natürlich hatten wir, wenn man mit, mit Adidas eingeladen ist und dann da vor Ort ein großes Programm hat, dann sind wir da natürlich mit Sportsachen angereist, aber aufgrund des, Ausschweifen des Programms haben wir das ein bisschen eingedampft. Es gab ein Yoga-Angebot. Ich glaube, das haben am Sonntagmorgen aber auch nur einen Bruchteil in Anspruch genommen. Und sonst hatten wir auch ein paar Leute, die ein bisschen angezählt waren. Kai Pflaume ist leider ein bisschen angenockt gewesen. Das habt ihr sicherlich auf Instagram gesehen. Deswegen ist auch eure Radtour leider der ganzen Sache jetzt zum Opfer gefallen, Ralf.
Ja, dann musste ich leider stattdessen heute Morgen schon schwimmen und laufen gehen. Und bin dann heute Nachmittag noch ein bisschen Rad gefahren mit meinem Freund, bei dem wir hier sind, mit dem Tom. Ja, so verbringt man dann seinen Urlaub, ne? Weißt du, das ist der Klassiker, ne?
So ist das.
Ja gut, dann würde ich sagen, Feuer frei für unseren ersten Teil des Olympia-Specials, ja. Heike Henkel und Paul Meyer. Viel Spaß.
Ja, und da sind die beiden auch schon überpünktlich. Das freut uns immer sehr. Herzlich willkommen, Heike Henkel, Paul Meyer. Freut uns sehr, dass ihr euch für uns Zeit genommen habt, für unser erstes Olympia-Special jetzt vor den Spielen in Paris. Und ja, hoffe, euch geht's gut. Wo erwischen wir euch gerade?
Wir sind zu Hause.
Ihr seid zu Hause und wahrscheinlich, weiß ich nicht, nehmt uns mit. Wir wissen natürlich, darüber können wir nachher auch gerne natürlich noch sprechen. Ihr habt ja auch eine durchaus in der Leichtathletik-Szene bekannte und berühmte Tochter. Wie sind bei euch so die Gefühle jetzt quasi ausgehend der Leichtathletik-Saison oder so vor den Olympischen Spielen?
Naja, da unsere Tochter ja tatsächlich nicht nach Paris fährt, also sich nicht qualifiziert hat, sind wir, glaube ich, ganz normale Fans mit natürlich etwas Vergangenheit und auch sicherlich sehr interessiert. Aber in Bezug auf unsere Tochter konkret, da die nicht in Paris ist, ist das jetzt nicht besonders aufregend für uns.
Also das war ja eine aufregende Saison. Bitte?
Ja, ich wollte nur zustimmen.
Ja, insofern war es ja aber doch eine aufregende Saison für euch, weil vielleicht war ja Marlene näher dran als bei den letzten Jahren, bei den Großereignissen. Und auch als ihr gedacht hattet, hattet ihr schon damit gerechnet, dass es so knapp dann am Ende werden könnte?
Nee, das haben wir tatsächlich nicht. Also ich glaube, Marlenes Ziel war die Europameisterschaft und zum ersten Mal in ihrer Karriere unter 13 Sekunden zu laufen. Das waren, glaube ich, so die wichtigsten Dinge. Wahrscheinlich, aber das müssten wir sie jetzt fragen, war Olympia ein ganz entfernter Traum. Um ehrlich zu sein, wir haben nicht gedacht, dass es realistisch ist. Ich zumindest nicht. Heike kann gleich gerne ergänzen. Am Ende war es knapper als gedacht, das stimmt. Aber ich glaube, es ist auch gut so, wie es ist.
Ja, also ich denke mal, also unser Plan war es schon mal gar nicht. Wir haben da ja nichts zu sagen. Ich glaube auch, dass nicht Marlenes Plan war. Wie Paul schon sagte, Europameisterschaft war so das Ziel für dieses Jahr. Das hat sie geschafft und da ist sie auch zwar ein bisschen enttäuscht, aber dann doch mit sehr positiven Gefühlen wieder zurückgekommen. Und also Paris wäre jetzt wirklich so ein Goodie gewesen, der aber wirklich schwierig zu erreichen war, weil eben durch die Punkte, die sie sammeln musste und ja, und viele Athleten noch an den Start gingen, an dem Wochenende praktisch bei den deutschen Meisterschaften, war das doch eher unwahrscheinlich, dass sie es dann schafft über die Punkte.
Ja, jetzt muss man natürlich vielleicht, ich denke, man muss euch jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt vorstellen, aber für unsere Zuhörerschaft, die, sagen wir mal, wahrscheinlich überwiegend Lauf geprägt ist oder auch Triathlon-Background hat, ihr seid natürlich nicht unbewandert in der Leichtathletik, das ist ja mal Punkt 1, sondern ihr wart ja beide extremst erfolgreich in der Leichtathletik. Paul, du hast dritten Platz schon mal bei einer WM erreicht im Zehnkampf und Heike, gut, da könnte man jetzt hier wahrscheinlich die ganze Auflistung hier von Wikipedia aufführen, aber natürlich Europameisterin, Weltmeisterin, Olympiasiegerin, natürlich absolute Ausnahmeathletin damals auch gewesen. Das heißt, ihr kennt natürlich Leichtathletik im Kern und bei uns, also für uns ist natürlich auch total spannend zu sehen, dass ihr jetzt ja wahrscheinlich über all die Jahre der Leichtathletik auf spezielle Art und Weise verbunden geblieben seid, dadurch, dass eben auch Marlene Leichtathletik macht. Das heißt, ihr habt ja Leichtathletik erlebt, wie es damals für euch war und ihr wart ihr beide auf absolutem Top-Niveau. Heute habt ihr eine Tochter, die auch schon wieder international startet. Wie nehmt ihr das wahr? Wie war Leichtathletik damals für euch und was ist das heute für eine Herausforderung vielleicht für junge Menschen, die sich heute hier Leistungssport Leichtathletik verschreiben?
Ich Schatz. Also auf alle Fälle ist es eine total spannende Erfahrung, das muss ich sagen. Also ich glaube, als Athlet nimmt man das ganz anders wahr. Man macht sich andere Gedanken, es gibt eine andere Art von Nervosität. Ich habe ja in der Zwischenzeit, auch bevor jetzt Marlene so gut wurde, auch als Funktionär gearbeitet. Nochmal eine andere Art von Aufgabe und eine andere Art von Nervosität. Aber die Nervosität, wenn die eigene Tochter am Start steht, ist eine ganz andere und eine viel schwierigere, weil man keinen Einfluss nehmen kann. Man weiß natürlich in etwa, wie gut ist sie vorbereitet, wie gut ist das Training gelaufen. Aber junge Athleten, und ich glaube, da waren wir nicht anders. Marlene erzählt uns nicht alles und das ist auch gut so. Ich habe meinen Eltern auch nicht alles erzählt. Also so genau wussten meine Eltern auch nicht, wie gut ich in Form bin. Das ist bei Marlene auch nicht anders. Sie hat so ihre Ziele. Die können wir beide eigentlich nur abschätzen. Sie hat die relativ klar, aber wir kennen die nicht immer. Von daher sind wir sehr nervös, wenn Marlene an den Start geht. Umso mehr, wenn wir merken, dass sie gut in Form ist.
Ja, im Grunde sehen wir das auch immer erst, wenn wir im Wettkampf sind, also sie im Wettkampf sehen, kurz vorm Start, wie sie in Form ist. Und dann fiebern wir natürlich mit. Und die Nervosität ist eine ganz andere. Also wie Paul schon sagt, man hat keinen Einfluss drauf. Man weiß nicht, was im Kopf so rumgeht, der Tochter. Und ja, man steht da ein bisschen hilflos und drückt einfach nur die Daumen und wünscht, dass es das Beste an diesem Tag erreicht.
Ja, und was noch dazu kommt, ist mir aber jetzt tatsächlich auch in meiner Vaterrolle erst aufgefallen, ich glaube, kann ich auch für Heike sprechen, wie wichtig mir neben den Leistungen das Wie ist. Also wie macht sie das? Wie geht sie damit um? Sowohl mit dem Druck, aber auch mit ihren Wettbewerberinnen. Wie verhält sie sich, wenn sie gewinnt? Aber wie verhält sie sich auch, wenn sie verliert? Weil das ist in meiner Rückbetrachtung, auch in meiner Karriere, das sind die Dinge, die mir geblieben sind. Natürlich bin ich noch stolz auf meine sportlichen Erfolge und ich erinnere mich an meine Punktzahlen etc. Aber das, was ich eigentlich mitgenommen habe, ist Freundschaften, Umgang, Sieg, Niederlage. Und das ist das, was ich bei Marlene sehr aufmerksam beobachte und mich freue, wenn sie das so macht, wie ich das für richtig oder wie ich das für gut halte, weil ich merke, dass sie eine selbstständige und eigenständige junge Frau wird. Und das ist neben der Zeit oder neben dem sportlichen Erfolg für mich mindestens genauso wichtig, wobei das in dem Moment von Wettkampfnervosität eines Vaters überlagert wird. Aber in der Rückbetrachtung gucke ich mir das schon sehr genau an oder achte da sehr genau drauf.
Ja, es gibt ja diese typischen, wie wollen wir sie nennen, Fußballeltern oder Eiskunstlaufeltern, wie auch immer. Ihr müsstet und musstet euch ja davon freimachen, eure eigenen Kenntnisse über Leichtathletik, über Leistungssport, über Erzielung von bestimmten Ergebnissen nicht in das tägliche Training von Marlene einzubringen. Wie habt ihr das geschafft und wann gab es dazu ein klärendes Gespräch? Gab es dazu ein klärendes Gespräch? Wie habt ihr euch darüber verständigt?
Also das war von uns von Anfang an klar, dass wir uns da raushalten. Es gibt Trainer, es gibt ja, Trainingsbedingungen, die vorhanden sind. Und wir sind ganz normale Eltern dann und dürfen zugucken, aber dürfen uns auch nicht einmischen, weil das würde ja die Kommunikation zwischen Trainer und Athlet oder Athletin total stören. Und da muss ja Vertrauen aufgebaut werden. Also wenn wir dazwischen fuschen, dann wird das nur alles durcheinander bringen. Und ich glaube, wir würden das Kind oder unsere Tochter damit nur verwirren. Weil sie muss ja letztendlich auch entscheiden können. Und das kann sie nur, wenn sie freie Hand hat in ihrer Entscheidung und wir uns, wie gesagt, da raushalten.
Ja, und ich würde noch ergänzen, Ralf, du hast ein bisschen auch nach der frühen Phase indirekt gefragt. Also ich glaube, der wesentliche Wechsel kam mit Marlenes Wechsel zu Bayer Leverkusen. Und ich weiß es jetzt nicht mehr genau, aber ich glaube, sie ist da seit sie 12 ist in etwa, ist sie bei Bayer Leverkusen. Und davor war sie in einem ganz kleinen Verein hier bei uns um die Ecke. Und da war es oft so, dass am Wochenende keine Trainer da waren und wir dann mit Marlene zum Wettkampf gefahren sind. Und dann haben wir dieses kleine Coaching, was man so bei Kindern im Wettkampf macht, auf den Absprung geachtet, ein paar Tipps gegeben. Das hat aber eigentlich in dem Moment, wo Leverkusen eine Rolle gespielt hat und sie da im Verein angefangen hat, haben wir uns komplett zurückgehalten. Ich glaube, heute beschränkt sich das auf, wenn Marlene Rat sucht. Das ist manchmal eine konkrete Ansprache, aber ganz oft merkt man das natürlich auch als Eltern, wenn sie irgendwas umtreibt und dann gibt es vielleicht auch mal ein Gespräch oder mal einen Rat oder mal ein Schulterklopfen oder ein aufbauendes Gespräch. Sowas, aber das ist eigentlich, da sind wir reaktiv.
Und ja, dann eher auf einer, also elterlich-emotionalen Ebene als auf einer fachlichen, Leichtathletik-Ebene?
Ich würde sagen ja, wobei wir natürlich, unser Rat kann ja nicht ungeprägt sein vom Leistungssport. Also, wenn wir Rat geben, dann haben wir natürlich im Hinterkopf unsere Erinnerungen, unsere Erfahrungen, aber sportfachlich geben wir überhaupt keine Ratschläge und auch keine Tipps. Also was Training betrifft, was Trainingsmethodik betrifft, was Umfang, da sind wir wirklich komplett raus. Es geht dann mehr so um, wie gehe ich mal mit Stress um, wie gehe ich mit einer Niederlage um. Das sind Dinge, die durchaus mal Gesprächsthema sind, aber eben reaktiv. Also wir gehen da nicht proaktiv auf Marlene zu und sagen, pass mal auf, mir ist Folgendes aufgefallen, sondern das ergibt sich eben und sie fragt danach oder eben nicht.
Also heute hat mir mein Vater noch ein Interview von dir, Heike, aus der WAZ geschickt. Jetzt nicht, weil er gewusst hätte, dass wir heute sprechen, sondern weil er mir jeden Tag die Sportseiten aus der Lokalzeitung zuschickt, also als Foto zuschickt. Und da war zufällig heute das Interview von dir drin. Da hast du gesagt, dass du dir die Belastungen, die heute aktuelle junge Athletinnen und Athleten haben, für dich so damals gar nicht hättest vorstellen können, dass du eher den Eindruck hast, dass sehr viel trainiert wird und dass insgesamt sehr viel auf die jungen Leute einströmt. Wie händelst du das dann mit deiner Tochter? Weil man kann ja das eine von außen beobachten, aber man hat ja dann eben doch diese emotionale Ebene mit seiner eigenen Tochter.
Ja, ich meinte mit Sicherheit nicht speziell, dass sie zu viel trainieren oder mehr trainieren. Es gibt Athleten oder junge Athleten, die schon sehr früh viel trainieren. Aber Menschen sind individuell unterschiedlich und so ist das Training auch unterschiedlich. Mit Belastung meine ich eher so die Kombination mit Schule, Studium, Beruf. Also ich habe mein Studium ehrlich gesagt nicht ernst genommen schon, aber Priorität war für mich immer der Sport und das Studium lief mit. Also ich wollte auf jeden Fall mein Studium beenden und das war mir auch wichtig, dieses Studium zu machen. Aber man hat heute so den Eindruck, die wollen top in der Schule sein, top im Studium und dann noch im Sport. Und ich habe das schon öfter mal mitbekommen, wenn gerade Klausurenphase anstand, dass dann auch irgendwelche kleinen Verletzungen aufgetreten sind oder die Athleten einfach gestresst sind, was ja auch normal ist. Das meine ich mit Pensum, was ich schon zu meiner Zeit nicht so wahrgenommen habe. Ich habe mir das auch immer so eingeteilt. Vielleicht habe ich auch Glück gehabt mit meinem Studienfach, aber so grundsätzlich würde ich sagen, ist es schon etwas schwieriger geworden. Oder zumindest habe ich früher mich nicht so viel damit beschäftigt, welchen Beruf ich später ausüben werde. Also ich hatte schon ein Ziel und einen Wunsch, weil ich immer Grafikdesign studieren wollte. Aber ich wusste auch, neben dem Sport jetzt noch in diesem Bereich zu arbeiten und Erfahrung zu sammeln, dass die Möglichkeit hatte ich nicht. Also deshalb war ich auch immer offen für andere Dinge zu tun und ich war mit Sicherheit nicht so straight, nicht so strukturiert vielleicht, könnte man auch sagen. Aber dafür war ich halt immer offen für viele andere Dinge und habe mich überhaupt nicht damit gestresst, was jetzt ein paar Jahre später oder nach dem Sport sein würde. Und das ist vielleicht heute ein bisschen anders, weil man insgesamt ein bisschen mehr plant, das auch erwartet von den Athleten und Athleten, was ja einerseits auch ganz gut ist, aber mir fehlt dann immer so ein bisschen die Entspannung dazwischen.
Ja, ich würde vielleicht auch noch ergänzen. Also mein Eindruck ist, und natürlich ganz nah rangekommen sind wir jetzt auch wieder hier durch Marlene, aber in Summe ist das gesamte Umfeld ein bisschen professioneller geworden und auch meiner Meinung nach die Anforderungen gestiegen. Ich nehme einmal nur ein Beispiel, wenn ich sehe und mitbekomme, wie oft Marlene Dopingkontrollen hat, was wir total gut finden und unterstützen. Mhm. Das gab es aber in unserer Zeit in der Form so strukturiert nicht. Marlene muss sich wirklich jedes Mal, wenn sie länger als 3 Tage nicht da ist, abmelden, anmelden, dokumentieren. Ich erinnere noch, mein Papa ist leider vor ein paar Wochen verstorben und an dem Tag, wo wir uns von meinem gestorbenen Vater verabschieden wollten, hat um 8 Uhr morgens Marlene eine Dopingkontrolle gehabt und um 9 Uhr sind wir dann ans Sterbebett gefahren. Und das sind Dinge, vielleicht ist das jetzt speziell, aber dieses Gesamt drumherum, was es mittlerweile um den Sport gibt, Sponsoren, Ernährung, psychologische Betreuung, Dopingkontrollen, Studium unter einen Hut bringen. Ich nehme das heute umfangreicher wahr als damals.
Also ich finde das total spannend, was ihr sagt. Und Ralf hatte mir netterweise auch den Zeitungsartikel aus der WAZ vor unserem Gespräch heute zugeschickt. Ich habe vorher schon zu Ralf gesagt, bevor wir aufgenommen haben, dass ich halt eine ganze Reihe von Heikes Aussagen als bemerkenswert empfunden habe, weil, ohne dass ich jetzt hier Namen hier droppen will und jemanden an Pranger stellen will, ich habe es als jemand, der selber nicht auf eurem Level, es hat bei mir nur für Olympische Spiele gereicht, also jetzt nicht für Medaillen, aber jemand, der auch sehr lange, sehr intensiv diesen Sport gelebt hat, immer wieder in dieser Zeit auch ich sage jetzt mal Altstars wahrgenommen, die natürlich vor irgendwelchen Großereignissen in Interviews reingeredet wurden, und da gab es hin und wieder durchaus auch Aussagen, die ich nicht teilen konnte, wo man gemerkt hat, die Person ist so weit weg in ihrer Sphäre, wo damals, da war der Sport einfach anders, ja, das ist gar nicht vergleichbar mit Leichtathletik, wie das heute ist, mit diesem gesamten, was er schon gesagt hat, diesem gesamten Drumherum, und das fand ich so spannend, weil eben offensichtlich auch, gerade weil eure Tochter da ja mittendrin ist, ihr total die beiden Welten kennt, so von euch, ich will jetzt gar nicht sagen, eines besser oder schlechter, aber es ist einfach anders, glaube ich. Und ich hatte das Gefühl, der Redakteur hatte schon ein paar vorgefertigte, sagen wir mal, Fragen formuliert, wo man doch ganz klar, glaube ich, Heike in eine gewisse Richtung drängen wollte, so das, was auch andere in der Vergangenheit gerne mal gemacht haben, am besten vor Olympischen Spielen, WM etc. nochmal schön draufhauen, und die Deutschen, die können ja alle nichts mehr und überhaupt, wir sind jetzt absolute Loser-Nation geworden, so in der Art. Und ich fand das ganz toll, dass Heike das versucht hat, eigentlich ein bisschen zu entschärfen und auch einzuordnen und gesagt, naja, das ist irgendwie anders. Und deswegen, ja, nehmt uns vielleicht mal mit, wie war denn Sport für euch damals? Wie hat denn ein Sportalltag ausgesehen? Wie hat ein Trainingsalltag ausgesehen, um ein Verständnis zu kriegen? Weil ich hab letztes Jahr meine Laufbahn beendet, ich bin auch Vater geworden und wollte dann auch mehr zu Hause sein. Und ich kenne das, ich meine, ich habe auch als Kind angefangen mit Leichtathletik, irgendwann im Teenageralter ist es dann irgendwann mehr Leistungssport geworden, und klar hatte man irgendwann diesen Traum von Olympischen Spielen, und dann hat man natürlich viel untergeordnet, ich sage jetzt nicht geopfert, das klingt immer ganz komisch, aber für mich ist es ähnlich, wie es Heike geschildert hat, ich habe, das war eine unterbewusste Entscheidung am Ende des Tages, ich habe auch dann irgendwann gemerkt, also ich, ja, Studium und irgendwie was abschließen, ja, aber Prio hatte immer der Sport, und für mich, ich hätte es auch gar nicht anders geschafft, muss ich sagen, weil du hast halt irgendwo 100% an energetischen Reserven zur Verfügung und die musst du halt irgendwo aufteilen, ne? Und ich habe relativ schnell gemerkt, vielleicht auch, weil ich jetzt nicht das überkrasse Talent war, sondern viel arbeiten musste für Erfolg, dass ich nicht das so locker nebenbei mal mache, so, sondern ich musste mich schon auf den Sport konzentrieren, um da irgendwo Anschluss halten zu können. Und ich glaube, dass viele Länder heute viel professionalisierter sind, als es vielleicht früher der Fall war, und vielleicht auch manche Länder sich Spezialdisziplinen oder Blöcke raussuchen, wo sie sich drauf konzentrieren. Und Deutschland kriegt es heute, glaube ich, mit den Strukturen nur noch schwer hin und den finanziellen Ressourcen, die zur Verfügung stehen, eben diesen kompletten Leichtathletikbereich abzudecken. Ja, nehmt uns mal mit, wie das für euch damals war, und dann können wir vielleicht ja mal schauen, wie das heute in einem Alltag ist bei eurer Tochter, weil die studiert ja auch, soweit ich das gelesen habe.
Ja, also ich kann das nur für mich sprechen. Ich bin in Kiel aufgewachsen und war auch noch im Großhagener Verein damals, war mein Jugendtrainer und habe mal an meinen ersten Olympischen Spielen teilgenommen. Und da dachte ich eigentlich auch schon, ich bin am Höhepunkt meiner Karriere angelangt. Aber dann habe ich natürlich dran geschnuppert, wie toll das ist mit der Atmosphäre und so. Und dann ist die Entscheidung gefallen, nach Leverkusen zu gehen. Es gab keine Alternative für mich. Jeder wollte nach Leverkusen, weil das war der große Verein, der viele erfolgreiche Sportler hatte, richtig gute Trainer hatte, gute Bedingungen. Und finanziell war man auch so ein bisschen abgesichert. Also ich weiß nicht, wie es heute gibt, aber es gab so viel, dass ich so meine Wohnung bezahlen konnte. Dann gab es noch die Sporthilfe. Also ich musste mir irgendwie keine Sorgen machen. Habe von Gesparten mir ein Auto gekauft und da konnte ich erstmal Sport machen, ohne mir Gedanken zu machen, was passiert, wenn ich verletzt bin oder es nicht weitergeht. Dann kam das Studium dazu irgendwann, aber relativ spät, weil man natürlich schon irgendwo ein zweites Standbein braucht. Aber ich hatte überhaupt nicht das Gefühl, dass ich irgendwie unter Druck stand. Also ich bin gerne zum Training gegangen, obwohl ich nie so Trainings, ja, wie soll ich sagen?
Fleißig schon,
aber es hat mir früher nie Spaß gemacht. Wettkämpfe fand ich total super, aber ich wusste natürlich irgendwann, dass ich auch trainieren musste. Ich habe mich dann auf die Leute gefreut, die in der Halle waren oder auf dem Platz waren, die mit mir zusammen trainiert haben. die Trainingslager, die wir zusammen gemacht haben. Also eigentlich die Dinge auch, die neben dem Sport passiert sind und diese Trainingsgruppe auch so zusammengeschweißt hat. Und das hat Spaß gemacht. Wenn ich mal keinen Bock hatte, dann habe ich die anderen irgendwie mitgezogen. Die hatten, in manchen Dingen waren die viel besser als ich. Das war aber für mich kein Problem. Ich habe mich da ein bisschen angestrengt, ein bisschen mehr, weil ich da mithalten wollte. Und aber ich habe nie das Gefühl gehabt, ich müsste jetzt für irgendjemanden oder für ein ganz großes Ziel natürlich schon, aber ich habe eigentlich meine Ziele relativ kurzfristig gesetzt. Also ich habe nicht 1984 habe ich gedacht, ich will nach Seoul, aber dann war das erstmal erledigt, das Thema. Ich habe nicht 4 Jahre lang daran gedacht, ich muss jetzt dahin, sondern habe dann wirklich so von Saison zu Saison gearbeitet. Ich weiß nicht, wie das heutzutage ist, weil viele sagen, ich habe den Plan oder den Traum als Kind mal zu den Olympischen Spielen zu fahren. So war ich überhaupt nicht. Also das ist jetzt vielleicht auch speziell, das ist meine Mentalität. Aber also ich habe es total entspannt gesehen. Für mich war es ein super tolles Hobby, es hat Spaß gemacht und natürlich hatte ich auch Erfolg. Es ist ja auch, hat auch alles geklappt. Ich war selten verletzt, wenn dann nur eine Kleinigkeit. Und von daher ist bei mir immer alles super gelaufen. Paul hat da ganz andere Erfahrungen gemacht.
Na gut, also als erstes ist ja mal ein Königreich für eine Einzeldisziplin und dann noch eine Sprungdisziplin. Da konnte man oder kann man falsch eigentlich auch noch mit etwas weniger insgesamt zeitlichem Aufwand reüssieren. Das sieht bei Zehnkampf oder bei Langlaufgeschichten schon vollkommen anders aus. Ja, das ist ja klar. Ja. Mhm.
Wobei, da muss ich kurz einhaken. Ich bin ja auch nach Leverkusen gekommen, habe zwei Einheiten am Tag trainiert. Irgendwann musste ich ein Praktikum anfangen und konnte nicht mehr zweimal trainieren und habe gemerkt, das tut mir gut. Also es war viel besser für meine Leistung und für meine Leistungsentwicklung. So kann das auch unterschiedlich sein. Ich weiß nicht, ob man unbedingt viel trainieren muss, um gut zu sein. Ich glaube, man muss einfach effektiv trainieren.
Gut, wenn man jetzt nur in An- und Abführung Hochsprung macht oder 10 Disziplinen vor der Brust hat, da beißt es dann irgendwann so ein bisschen. Aber Paul, das kannst du gleich schildern. Eins wollte ich noch sagen, deine entspannte Sicht insgesamt auf den Leistungssport, Heike, habe ich jetzt aus der Außenbetrachtung immer als deinen größten Vorteil auch im Wettkampf gesehen. Dass du dir nicht so viel dramatische Gedanken über die Folge von dem, was jetzt als nächstes ansteht, nämlich die nächste Höhe, der nächste Wettkampf, die nächste große Veranstaltung gemacht hast. Aber da kannst du mich gerne auch korrigieren, wenn das anders ist.
Das stimmt schon. Ich habe natürlich auch solche Erfahrungen gemacht, aber eher weniger. Und ich habe direkt ausprobiert, was hilft mir da, was ist wichtig überhaupt? Muss ich mir diese Gedanken jetzt machen oder ist das blöd sozusagen? Und habe das einfach abgestellt. Und habe mich darauf konzentriert, was wichtig war, eben über diese Latte zu springen. Und das hat mir so unwahrscheinlich viel Spaß gemacht. Ich glaube, diese Freude daran, der Spaß daran, das hat mich halt immer angetrieben.
Also ich muss auch sagen, ich habe lange Jahre, und glaube, ich habe es immer noch nicht verstanden, wie Heike mit ihrem Charakter die allerbeste der Welt werden konnte. Ich habe noch nie einen Menschen erlebt, der von tiefenentspannt auf der Grenze zum Phlegma zum absoluten Hochleistung innerhalb von Sekunden kommen kann. Ich habe das so noch nicht erlebt. Und ich glaube, dass das definitiv eine Stärke war, weil wir alle wissen, dass emotionale Energie genauso kraftraubend ist wie körperliche Energie. Und diese Fähigkeit, loszulassen, sich zu entspannen, die Dinge nicht ernst zu nehmen, aber im richtigen Moment genau zu wissen, wann es drauf ankommt, diese Polarität, die habe ich noch nie bei einem Menschen so ausgeprägt gesehen wie bei Heike. Und ich glaube, dass das ein Teil der Erklärung ist, dass sie so gut und so lange so gut war, weil das am Ende des Tages genau die Kraft auf den richtigen Moment zu konzentrieren, nichts verschwenden und im richtigen Moment da sein. Das habe ich in der Form bei keinem anderen Menschen erlebt, um ehrlich zu sein.
Man hört daraus ja, dass du anders bist, / warst. Wie warst du denn?
Also ich war, glaube ich, immer von frühesten Kindesbeinen an Hansdampf in allen Gassen. Also ich habe es hätte wahrscheinlich auch irgendein anderer Sport werden können. Ich habe lange, ja, fast 12 Jahre lang Handball gespielt. Ich habe jeden Abend auf der Straße Fußball gespielt. Ich habe wirklich alles gemacht und war auch eigentlich gar nicht zu bremsen in meiner Energie und habe eigentlich im Training genauso viel Gas gegeben wie im Wettkampf. In der Rückbetrachtung sage ich, das war wahrscheinlich nicht gut so und das war wahrscheinlich falsch. Fairerweise muss ich sagen, ich wäre anders wahrscheinlich nicht dahin gekommen, wo ich hingekommen bin. Deshalb war meine Karriere aber wahrscheinlich auch kürzer, weil ich sehr gut darin bin, mehr als 100% zu geben und ich bin sehr schlecht darin, das zu merken. Und das ist einfach so, dass es dann einfach sehr kraftraubend ist. Hat mir aber auch gezeigt, hatten wir gerade so ein bisschen drüber gesprochen, wie habe ich es erlebt und was war eigentlich anders. Ich gebe ein Beispiel, was für mich bis heute sehr prägend ist, weil ich eben jetzt eine neue Welt von DLV, Kaderplanung, Förderung wahrnehme. Ich bin in den C-Kader, was heute ein NK-Kader wäre, gekommen, ohne einen einzigen Zehnkampf gemacht zu haben. Der damalige Bundestrainer hat mich gesehen beim Training, hat gesagt, wer ist das denn? Dann hat er mich irgendwie 2 Tage beobachtet und sagt, den nehmen wir ins C-Kader. Und das war der erste Schritt in Richtung Förderung, Geld, Sporthilfe, da musste noch mehr kommen. Ich glaube, heute undenkbar, dass ein Bundestrainer diesen Freiraum hätte, zu sagen, ich sehe hier ein Talent, ich möchte, dass wir das fördern, ohne jemals eine Leistung erbracht zu haben. Am Ende hat er recht gehabt, er hatte aber auch den Freiraum. Und ich glaube, das gibt es heute so nicht mehr. Und das zeigt vielleicht auch so ein bisschen, was wir gerade so umschrieben haben mit spielerischer Leichtigkeit und einfacherer Angang zu dem. Ich habe mir gar keinen Gedanken darüber gemacht, wo das endet. Ich war neugierig auf Zehnkampf. Ich kannte die Geschichten, die Namen, die wir alle kennen. Guido Kratschmer, Jürgen Hingsen, Sigi Wenz. Das waren so für mich, ja, Charaktere, wo ich gesagt habe, Mensch, König der Athleten, guck doch mal, was das ist. Und irgendwie nach 3 Monaten an Training, da hatte ich gerade mit Zehnkampf angefangen, war ich auf einmal im C-Kader. Da habe ich bin ich noch Stabhochsprung in eine Sandgrube gemacht. Wir haben noch nicht mal angefangen, über Latten zu springen. Ist tatsächlich kein Scherz. Und das ging damals. Und damit ist natürlich ein gewisser Druck auch weg. Da gibt es jemand, der an dich glaubt, der den gewissen Rahmen an Sicherheit gibt, dich auch mal kennenzulernen, dich auch mal auszutesten. Irgendwann muss man dann liefern, klarer Fall. Aber ich glaube, das Korsett ist heute deutlich enger.
Ja, da möchte ich auch noch was zu sagen. Also ich habe eigentlich auch immer Trainer erlebt, die gesehen haben, geguckt haben, sich den Athleten oder die Athletin angeschaut haben, haben gesagt, oh ja, da ist Potenzial. Und heute habe ich manchmal so das Gefühl, man geht so nach Daten, Fakten, also macht irgendwelche Tests, die sind super, also ein super Talent, aber guckt sich den Menschen gar nicht an. Also dass Daten und Fakten alleine nicht reichen, um erfolgreich zu sein, sollte man eigentlich wissen. Also man muss wirklich den ganzen Menschen, das Umfeld sehen. Und das war vielleicht früher ein bisschen mehr im Vordergrund. Kann ich jetzt nur aus meiner Sicht so beschreiben. Ich weiß nicht, ob es wirklich so ist, aber habe ich zumindest teilweise schon mal so wahrgenommen.
Und es gibt dann noch einen Trend, den ich tatsächlich für kritisch erachte. Das ist meine tiefe Überzeugung. Mittlerweile eine Junioren-Olympiade, eine U18, eine U20. Wo Medaillen offensichtlich schon extrem wichtig sind für Verbände, für Förderstrukturen, für ich halte da gar nichts von. Ich glaube, wir alle merken, dass junge Menschen nicht nur körperlich, sondern auch geistig Zeit brauchen, sich zu entwickeln. Frühe Reize im Training setzen, zu hohe Reize im Training zu setzen. Es wird immer schwerer, noch einen draufzusetzen. Ich bin von diesen Veranstaltungen tatsächlich nicht so ein großer Fan. Ja, ich war auch stolz, dass Marlenchen da auch mal teilnehmen durfte. Das war für uns aber irgendwie so ein durchlaufender Posten. Das war so eine Persönlichkeitscharakterentwicklung. Und auch ich habe meine erste Junioren-Weltmeisterschaft als total spielerisch wahrgenommen. Das war so ein Ausprobieren, Menschen kennenlernen. Und ich habe aber nie den Druck gespürt, dass ein Verband oder ein Bundestrainer jetzt explizite Erwartungen an mich gestellt hätte. Ich nehme das heute etwas anders wahr. Und ich glaube, dass der Trend nicht gut ist. Wir müssen, glaube ich, gerade junge Menschen zwischen 16 und 21, wir müssen sie begleiten und wir müssen sie nicht körperlich und trainingsmäßig schon in dem Alter formen und professionalisieren. Ich glaube das nicht.
Das finde ich spannend und würde ich absolut so unterschreiben. Ich war rückblickend, das bin ich überzeugt davon, ich war Eigentlich klassischer Spätentwickler. Ich war auch in der Jugendphase, wo viele dann schon diese Erfolge, die du ja genannt hast, weil es die Meisterschaften ja damals schon gab, komplett außen vor, weil ich verschiedenste Wachstumsprobleme hatte mit den Knien. Ich bin eigentlich erst mit 18, 19 wieder richtig in Leistungssport reingekommen. Und erstaunlicherweise sind all die großen Namen damals in der Laufszene, die, denen man zugetraut hat, das wären die nächsten Leute, die zumindest Olympische Spiele sehen und was weiß ich, was für Erfolge haben, die gibt es alle nicht mehr. Die haben alle Anfang, Mitte 20 irgendwann das Handtuch geworfen, aus total unterschiedlichen Gründen, vielleicht Verletzungsgründen, vielleicht mentale Überforderung mit dann irgendwie jetzt auch noch duale Karriere, es wird mir alles zu viel, ich habe gar kein Leben mehr. Auch vielleicht aus dem Aspekt, wir hatten natürlich auch viele, die beispielsweise in den neuen Bundesländern noch viel auf diese Strukturen mit Sport oder Sportinternaten zurückgreifen konnten. Die waren natürlich super, ja. Die waren natürlich gerade in der U16 bis U20 allen anderen, sage ich jetzt mal, ich komme aus Baden-Württemberg ursprünglich, überlegen, weil die teilweise schon zweimal am Tag trainiert haben. Aber dann ging halt mit Mitte 20 oder mit Anfang 20 ja schon, du konntest ja nicht dann irgendwie dreimal am Tag trainieren. Das ist ja dann irgendwann einfach schon ausgereizt gewesen. Und deswegen, ich bin gar kein Fan davon, den Talentbegriff übrigens auch nur an Zahlen, Daten und Fakten festzulegen, weil du weißt ja teilweise auch nur bedingt, also du vergleichst irgendwie Äpfel mit Birnen. Also der eine trainiert halt mit 16 noch einmal am Tag und ist dementsprechend vermeintlich weniger Talent als jemand, der da schon zweimal am Tag trainiert wie ein Vollprofi, wird aber dann in Kadern irgendwie runtergestuft oder nicht mitgenommen. Und deswegen, das finde ich als empfinde ich als sehr schwierig. Und genau, was ihr gesagt habt, stimmt aus meiner Sicht auch. Der Freiraum der Disziplintrainer, Disziplinbundestrainer ist maximal eingeschränkt heutzutage. Das war anfänglich. Also ich bin auch erst mit, was war ich denn da? Das müsste ja so 2006 rum gewesen sein. 2005, 2006 bin ich als erstes Mal in den Bundeskader gekommen. Und da war es noch ein bisschen lockerer, sage ich jetzt mal, aber ist dann auch relativ schnell einfach anders geworden. Ich weiß nicht, was da die konkreten Beweggründe waren oder was man sich davon versprochen hat. Ich habe es nicht als Vorteil erachtet, weil ich glaube, gerade die Leute, die damals am Drücker waren, das waren oft Leute, die eben auch eine sportliche Vergangenheit haben aus dem Hochleistungssport, die hatten einfach ein gutes Auge für so ein Gesamtbild, wie ihr schon gesagt habt. Und ich glaube, der eine Aspekt ist, dass man überhaupt mal versucht, diese Teenager-Alter-Leute, die Talent haben und die vor allem Lust auf den Sport haben, dass man die dabei hält und fördert, ohne zu viel zu fordern. Also dieses ganze Thema Medaillenspiegel in der U20-EM und was weiß ich was alles, bin ich auch nicht der größte Fan, dass man da so einen großen Wert drauf legt. Aber ich finde auch, und das bin ich gespannt, wie ihr das wahrgenommen habt, ich meine natürlich Bayer Leverkusen ist natürlich ein Top-Club, auch heute immer noch, wo vielleicht andere Strukturen da sind wie bei einem, ich sag jetzt mal, kleineren Dorfverein. Aber ich habe immer noch, also ich habe immer noch das Gefühl, dass selbst diejenigen, weil wir schneiden ja immer noch extrem gut ab in diesem U18, U20er Bereich als Leichtathletik Deutschland, sage ich jetzt mal. Und der Drop kommt immer erst, finde ich, so mit U23 oder Übergang in erwachsenen, aktiven Bereich. Ich finde, da werden die jungen Menschen ziemlich alleine gelassen. Also wenn man natürlich jetzt, bei euch ist der große Vorteil, in dem Fall jetzt sicherlich auch für Marlene, ohne, wie ihr schon gesagt habt, dass ihr euch da zu sehr in ihre Karriere einmischt, aber immerhin habt ihr beide Leistungssport auf einem extrem hohen Niveau gemacht und ihr habt zumindest so eine Ahnung gehabt, wie man dann vielleicht so einen Übergang schafft, auch mit einer nebenher studieren und so. Das, habe ich das Gefühl, wird von Verbandsseite heutzutage gar nicht gemacht. Also du hast vielleicht diese Talente mit Anfang 20, aber jeder steht ja dann da vor der Entscheidung, was meinen jetzt? Die wenigsten Eltern werden wahrscheinlich begeistert sein. Meine Tochter, mein Sohn sagt, ich gehe jetzt direkt zur Bundeswehr. Ausbildung ist mir komplett egal erstmal, sondern es steht ja jeder vor dieser Entscheidung. Mache ich eine Ausbildung? Kann ich das mit dem Sportverein? Studiere ich? Studiere ich nicht? Wie mache ich das? Und wenige Eltern, meine zum Beispiel eingeschlossen, haben gar keinen leistungssportlichen Background gehabt. Das heißt, das liegt ja dann fast alleine irgendwo auf den Schultern der Kids, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen noch. Wie habt ihr das bei eurer Tochter wahrgenommen? Wie ist das heutzutage? Also, oder wie seht ihr das generell, die Entwicklung? Weil ich finde, da verliert man die Letzten, die es bis dahin geschafft haben, verliert man sehr viele von.
Also da können wir ja eigentlich nur aus unserer Erfahrung sprechen.
Gerne, ja.
Wir haben natürlich, als es darum ging, Studium anzufangen, haben wir sie da drin unterstützt, in der Uni oder in der Akademie zu finden, was die flexibel sind, darauf reagieren können. Also ich hatte auch das Glück an der FH in Köln, dass ich einen Professor hatte, der sportbegeistert war und mich da voll unterstützt hat. Und da kann man halt nur als Eltern die Kinder oder Jugendlichen unterstützen und dahin gehen und gucken, wo geht das am besten, mit welchem Studium passt das. Aber natürlich sollte das Studium auch Spaß machen, also ein Thema haben, was einen auch begeistert. ich weiß nicht, wie ich reagiert hätte, wenn unsere Tochter gesagt, ich will Hochleistungssport machen, geht zur Bundespolizei oder zur Bundeswehr. Ich glaube, ich hätte versucht, das ein bisschen auszureden, weil erstens wäre sie überhaupt nicht der Typ. Ich weiß nicht, wie da die Perspektiven sind. Also auch wenn du da deine Leistung nicht mehr bringst, bist du draußen, glaube ich. Und deshalb sollte man was machen, woran man Freude hat, was man auch später wirklich ausüben möchte im Beruf. Und wir haben ja gemeinsam geguckt, sie studiert nachhaltiges Design. Wo geht das? In Köln. War einmal die FH, wo ich war, aber dann gab es halt noch die Ecosign und die ist total gut aufgestellt und unheimlich flexibel. Und also ich hätte am liebsten auch nochmal angefangen mit zu studieren. Und dafür hat sie sich dann auch entschieden. Und ich glaube, darüber ist sie auch froh und das funktioniert wunderbar. Und das können natürlich andere nicht, die an der Uni irgendwo studieren. Da sind sie eine unter vielen und da ist das schwer zu organisieren. Und da kann man nur mit den Erfahrungen der Eltern sich darauf verlassen und darin die Athleten oder Athletinnen dann unterstützen.
Wird tatsächlich ergänzen. Ich glaube, was ich in der Situation und in der Phase auch nochmal gelernt habe, Demut ist ein großes Wort. Aber Heike und ich waren in der sehr, sehr komfortablen Situation, dass wir uns nie um Kaderzugehörigkeiten oder Qualifikationen scheren mussten. Wir waren schlicht und ergreifend so gut, dass wir immer dabei waren. Das gilt aber für einen sehr kleinen Prozentsatz der kadergeförderten Athleten. Die allermeisten müssen jedes Jahr gucken, komme ich wieder ins Kader, schaffe ich den Sprung in den Kader, komme ich zu einem internationalen Ereignis oder nicht. Und das haben wir jetzt erst durch Marlene kennengelernt, wie eng dieses Korsett da teilweise gestrickt ist. Und mein Learning daraus ist eigentlich, ich glaube, wir Eltern sollten gucken, dass wir einen Rahmen bauen, aber das Kind das Bild in dem Rahmen selber malt. Und diesen Rahmen zu bauen, das ist die gemeinsame Auswahl einer Universität, die Unterstützung, wie komme ich zum Training, wie komme ich wieder zurück. Ich habe jahrelang Marlene zum Training gefahren und abgeholt auf meinem Arbeitsweg. Das hat aber nichts damit zu tun, dass ich mir nicht ihr sportliches Leben einmische oder ihnen das, wie sie ihren Sport macht, sondern ich gebe einen Rahmen, der ihr die Möglichkeit gibt, sich in diesem Rahmen zu entwickeln. Und ich glaube, das war immer so das, was uns wichtig war. Und Philipp, das ist so ein bisschen das, was du sagst oder gerade gesagt hast, Wie begleiten wir eigentlich die jungen Leute auf dem Weg in die Karriere? Ralf, wir haben uns da auch schon drüber unterhalten. Wir haben natürlich auch die Durchrenner. Ja, wenn ich Niklas Kaul nehme, der hat jede Jugendmeisterschaft, jede Juniorenmeisterschaft bis zur Weltmeisterschaft gewonnen. Die haben wir auch, die gibt es auch. Das ist aber die Ausnahme. Ich glaube, das Gros der Athleten, die in der Jugend gut sind und Philipp, wie du beschrieben hast, die dann vielleicht gar nicht oben ankommen, da müssen wir uns eben die Frage stellen, warum ist das so? Und ich glaube, das sind frühe falsche Anreize. Und weil, ich glaube, Ralf, du gerade auch nochmal von Bayer Leverkusen gesprochen hast, nicht nur, weil Bayer Leverkusen ein gut strukturierter Verein ist und tolle Infrastruktur hat. Was mir total angenehm auffällt und was ich total wohltuend finde, dass Marlene bei Bayer Leverkusen eine von vielen ist, die gut sind. Es ist nichts Besonderes, wenn Marlene zur Europameisterschaft fährt oder wenn Marlene deutsche Meisterin wird. Sie ist einer Gruppe von ganz vielen plus unheimlich erfolgreiche Historie des Vereins. Komme ich von einem kleinen Verein, wenn Marlene noch vom Dorf kommen würde und wäre so gut, wie sie jetzt ist, Riesenhype, Riesenbuhu, Riesen drumherum. Und ich glaube, das nivelliert es alles so, mittelt es ganz gut und hilft dabei eben auch, sich zu entwickeln, weil man eben einer von vielen ist und nicht immer der Allerbesonderste oder die Allerbesonderste. Und ich glaube, dass das gut tut.
Ja, Heike, lass uns noch mal, weil deine sportliche Genese ja anders gelaufen ist. Du hast das ja eben schon angedeutet. Lass uns nochmal auf deine olympische Geschichte da schauen. Ja, weil du hast ja gesagt, du warst noch sehr jung oder relativ jung als Athletin bei deinen ersten Olympischen Spielen und bist dann erst deutlich später Olympiasiegerin geworden. Ja, das ist ja dann immer so, da im Nachhinein sagt man, guck mal, ne, das war die Entwicklungskurve. Ja, wer weiß denn, ob du überhaupt an den nächsten Olympischen Spielen teilnimmst, ob du zwei Olympische Spiele später überhaupt noch Sport machst. Das ist ja auch das Besondere an Olympischen Spielen, dass es eben die Olympiade, nämlich die 4 Jahre dazwischen gibt. Und du bist ja in einen Bereich eingetaucht, wo es ja diese Überathletin gab. Ja? Es gab ja Ulrike Meifert bei dir. Ja? In deinem Übergang, als du das erste Mal da reingekommen bist, da gab es eben Ulrike Meifert. Und das war ja der Weltstar. Das war die Doppel-Olympiasiegerin und so weiter. Wie war das da? Was hat dich an diesen Olympischen Spielen stärker, reifer, weiterentwickelt?
Ja, das war schon der Moment, sie einfach auch kennengelernt zu haben. Wir haben ja gemeinsam für den Wettkampf trainiert, uns vorbereitet. Und ich war zufrieden mit meinem Wettkampf, bin ins Finale gekommen und konnte dann eben diesen Wettkampf verfolgen, also Olympische Spiele. Dann ging es erstmal wirklich in Höhen, die ich bis dahin für mich noch unmöglich hielt, also in die 2-Meter-Höhen. Und dann hat Ulrike da dann zum zweiten Mal die olympische Medaille gewonnen. Und das hat mich motiviert, also weil ich gedacht habe, okay, das ist jetzt eine Person, die kenne ich und die hat jetzt da mal eben eine Medaille, nicht mal eben, aber sie hat die Medaille gewonnen. Also warum ist das nicht für mich auch möglich? Also da habe ich eigentlich angefangen, für mich selber das auch als Möglichkeit zu sehen. Das war sozusagen ja die Inspiration oder der Startschuss, wirklich Hochleistungssport zu betreiben. Also ich bis dahin hätte ich, glaube ich, auch nicht bei mir von Hochleistungssport gesprochen. Aber als ich dann nach Leverkusen gegangen bin, wurde das schon alles viel professioneller. Und da war mein Ziel, auch über die 2 Meter zu springen und ja, am besten natürlich auch aufs Treppchen zu kommen.
Ja, das hat dann eine Weile noch gedauert, bis zu diesem Treppchen da, ne? Wie waren dann die Zwischenstufen? Ja, wo waren die Entwicklungsschritte, die danach für dich wesentlich waren?
Ja, erstmal musste ich mich ja so ein bisschen einleben in Leverkusen. Dann, wie gesagt, habe ich ja das Training ein bisschen reduziert auf eine Einheit am Tag, aber dafür, glaube ich, konzentrierter. Also viele Dinge weggelassen, die jetzt nicht so wichtig waren. Und ja, das hat ein bisschen gedauert. Erstmal hat so die Leistung so ein bisschen stagniert, aber das war auch okay. Ich habe ja viel mehr trainiert als vorher, andere Sachen trainiert. Für mich war erstmal wichtig, dass ich da persönlich gut angekommen bin, also mit den Menschen zurechtkam und mich in der Trainingsgruppe wohl gefühlt habe, da so, dass ich gerne jeden Morgen aufgestanden bin, um zum Training zu gehen. Aber Ziel war dann natürlich irgendwann die nächsten Spiele, 88 in Seoul. Und da hatte ich schon dann Höhen anvisiert, die Richtung 2 Meter gingen. Ich bin noch keine 2 Meter gesprungen, aber immerhin 1,98, das war schon enorm hoch für mich. Also auch die Chance auf einen Treppchenplatz war absolut gegeben. Und so bin ich da auch hingefahren. Und zurückgefahren bin ich mit Blech. Und ich glaube aber, dass die Erfahrung, gerade weil es ja bis dahin eigentlich immer alles ganz gut lief, zwar nicht, wie soll ich sagen, wahnsinnige Leistungssprünge, aber stetig hatte ich meine Leistung verbessert. Dann kam aber eben die Erfahrung, dass das eben nicht immer so ist. Und vor allem bei so einem großen Wettkampf wie Olympische Spiele, dass das mal so richtig schief gehen kann. Und das kam nicht ins Finale und die Sache war erledigt. Von einem Tag auf, oder innerhalb von Minuten oder Sekunden. Nun hatte ich ja das Glück, ich habe schon mal bei Olympischen Spielen teilgenommen. Von daher war das dann auch nicht so tragisch. Also im ersten Moment natürlich schon. Also ich war entsetzt, war traurig und aufgelöst. Habe mir aber gedacht, ich kann mehr, als was ich da gezeigt habe. Und ich war ja noch nicht so alt, zu alt für den Hochleistungssport. Habe gedacht, okay, jetzt machst du noch mal 4 Jahre und in Barcelona, da willst du es besser machen. Und das hat eigentlich nur dieser Moment bewirkt, weil es so richtig schief gelaufen ist. Und ich wusste ja, was ich kann. Und darauf habe ich gebaut und habe gedacht, das machst das nächste Mal besser. Also so, das passiert mir nicht nochmal.
Ja, und was mentale Stärke und Resilienz bewirken können, mit ein bisschen Geduld vielleicht auch gepaart, das hat sich ja dann gezeigt. Also 1990 Europameisterin geworden, 91 Weltmeisterin und bei den Olympischen Spielen 92 dann auch Olympiasiegerin. Hat es in der Abfolge, glaube ich, nach dir auch nie mehr so gegeben. Und du hast jetzt ja auch erst vor kurzem eine Biografie veröffentlicht, die heißt Absprung im richtigen Moment. Nimm uns mal mit für diejenigen, die alle zuhören. Was war so ein bisschen die Motivation, die Biografie zu schreiben? Um was geht's grob? Wir werden nämlich das Buch übrigens auch hier in den Shownotes zur Folge verlinken. Also für euch zu Hause, wenn ihr euch auf die Olympischen Spiele noch in Paris so richtig einstimmen wollt, hier mit der Geschichte von Heike, dann solltet ihr unbedingt den Link da anklicken. Dann kommt nämlich direkt, wir gucken mal, welchen Link ich reinstelle. Wahrscheinlich den zu Amazon, da könnt ihr es ganz komfortabel und easy bestellen. Nimm uns mal mit, wie kam es dazu, dass du gesagt hast, hey, das mache ich jetzt, ich schreibe die Biografie. Oder genau, warum jetzt so in dem Moment quasi?
Ja, also grundsätzlich denkt, glaube ich, jeder mal nach. Man müsste eigentlich mal eine Biografie schreiben, aber
klar, denkt
ich
jeder
selbst hätte dann damit nicht...
Fragt sich nur, ob es irgendjemand interessiert, Paul, das ist halt immer die Frage.
Genau. Ja, eben. Genau, das stimmt. Das habe ich auch nämlich gesagt, als man mich gefragt hat, wer interessiert sich denn für meine Biografie? Musst du erst mal lachen. Aber habe gedacht, war gut, ist ja eigentlich kein großer Aufwand. Und das Interessante fand ich eigentlich, weil Paul sagte, er weiß bis heute nicht, warum ich so erfolgreich war. Und ich glaube, das fängt in der Kindheit an. Und ich bin halt dann zurückgegangen, hab mir darüber nachgedacht, wer war ich eigentlich? Und ja, das ist halt alles in dieser Biografie drin. Und Absprung im richtigen Moment war für mich eigentlich immer ein Thema. Vor allem, wenn ich auf meiner Schaukel saß und richtig Schwung geholt habe und dann im richtigen Moment abspringen wollte, damit nichts passiert, damit man gut landet. Ja, und das hat sich eigentlich immer wieder bestätigt. Also einen richtigen Absprung zu finden, dann von Kiel nach Leverkusen zu gehen, oder eben auch nach der Niederlage, ja, den Absprung zu finden, sich nicht den negativen Gedanken und den Erlebnissen hinzugeben, sondern nach vorne zu schauen, also da abzuspringen und eben dann auf den richtigen Moment hinzuarbeiten. So, ja, das vielleicht kurz gefasst. Also ich war auch relativ lebendig, vielleicht nicht so wie Paul. Ich habe mich aber immer gerne bewegt und war auch immer ganz viel draußen.
Paul, wie viele neue
Anekdoten
hast du denn in dem Wort in dem Buch wiedergefunden, die du noch nicht kanntest?
Auch ein paar schon. Vor allem natürlich in den ganz frühen Jahren von Heike. Mhm. Da haben wir zwar öfter mal drüber gesprochen, aber nicht in dem Detail, wie man es dann ausschreibt. Von daher waren da schon auch schöne Anekdoten dabei. Dann hat ja irgendwann auch eine gemeinsame Zeit begonnen, aber vieles davor war für mich ja eher weiter weg, auch wenn wir klar, wenn man verheiratet ist, redet man natürlich und hoffentlich miteinander, tun wir auch, aber
ja.
Das idealerweise. Aber das eine oder andere war natürlich einfach so weit weg und zwischen uns hängen ja auch ein paar Jahre, knapp 8 Jahre ist die Heike älter, von daher sind da auch, wenn man jünger ist, sind 8 Jahre ja fast eine Generation. Also von daher war es für mich auch interessant zu lesen, wie sie aufgewachsen ist, wie ich aufgewachsen bin, welche Erfahrungen sie gemacht hat.
Lachen bei Heike Henkel, ja.
Lachen bei Heike Henkel, genau. Also von daher, da waren auch schon schöne Anekdoten drin. Was ich zu dem Buch auf alle Fälle sagen kann, abgesehen davon, dass es einfach spannend ist, ich habe es einfach unheimlich gerne gelesen, weil Heike und der Co-Autorin ist einfach gelungen, es schön zu schreiben. Es ist einfach schön zu lesen und das macht einfach Spaß. Und für mich war es natürlich ja nochmal wahrscheinlich anders als für jemand, der Heike nicht so gut kennt wie ich.
Das ist ja klar. Das
ein oder andere war drin. Ja.
Jetzt nehmen wir uns nochmal mit auf dem Höhepunkt des Olymps. Ja, also ja, Goldmedaille, Olympische Spiele. Nochmal zur Erinnerung, es war derselbe Tag, es war dieselbe Session, wo auch Dieter Baumann Olympiasieger geworden ist. Also du warst jetzt nicht alleine an dem Tag im Stadion in Barcelona, die Olympiasiegerin für Deutschland geworden ist. Aber was hat das dann da unmittelbar bei den Spielen mit dir und deinem Leben gemacht und danach?
Ja, in dem Moment eigentlich jetzt erstmal wenig.
Das hat man ganz cool einfach mal zur Kenntnis genommen. Olympiasiegerin. No problem.
Ich glaube, sie hat die Hand.
Nein, also in dem Moment. Nein, in dem Moment verändert sich ja nicht das Leben. Also.
Ein Kieler Emotionsausbruch, zärtlich die Hand gehoben und ins Publikum gewunken.
Ja, nee, das war am Ende war es natürlich schon emotionaler, aber. Die Bilder, die man immer sieht, ich bin da von der Matte, ich bin gerade 2 Meter gesprungen oder 2,2, weiß ich jetzt gar nicht. Und aber nach mir kam halt noch eine Springerin und ich fand das nicht angemessen, da jetzt zu jubeln. So wie man das heute macht, heute ist man da, macht man ja ein Tänzchen. da bin ich vielleicht zu norddeutsch und damals war das auch einfach nicht so üblich. Ich fand das taktlos der Konkurrenz gegenüber. Ja, was habe ich erlebt? Also die Qualifikation, die ging ja reibungslos. Ich erinnere mich, da waren, glaube ich, waren da nicht sogar die 10 Kämpfer noch in der Kurve ich meine, an dem Tag.
Der Paul war noch nicht dabei.
Unter den Zuschauern.
Unter den Zuschauern.
Okay.
Ja.
Okay.
Mein Wettkampf war schon vorbei. Ich konnte entspannt zugucken.
Ja, also ich war super drauf und bin auch so in Wettkampf gegangen. Ich glaube, Einstiegshöhe, also im Buch steht es, glaube ich, gar nicht so richtig. Manchmal erinnert man sich ja auch nicht mehr so richtig. Ich meine, gesehen zu haben, Einstiegshöhe war 1,90, aber so genau weiß ich es nicht. Ist auch egal. Jedenfalls bin ich relativ hoch eingestiegen und locker drüber, also wirklich hoch drüber und habe mich entschieden, die nächste Höhe auszulassen. Bin direkt auf 1,97 und da habe ich so ein kleines Déjà-vu gehabt, weil, wie in Seoul, erster Versuch gerissen, zweiter Versuch gerissen. Und dann blieb mir noch ein Versuch, um im Wettkampf zu bleiben, beziehungsweise um auf Medaillenkurs zu bleiben. Und da war entscheidend, ob ich aus meinen Erfahrungen in Seoul gelernt hatte. Und glücklicherweise ja. Weil ich stand dann da und habe gesagt, ich bin nicht hergekommen, wieder nach Hause zu fahren. Du springst jetzt darüber. Und ich glaube, die 5000-Meter-Läufer liefen gerade noch durch. Also der querte ja meinen Anlauf, musste warten, bis die vorbei waren. Bin angelaufen und abgesprungen. Und ich war dann tatsächlich drüber. Und das war eigentlich schon der Moment, wo ich ziemlich davon überzeugt war, dass ich diesen Wettkampf gewonnen habe. Nicht nur am Ende die Medaille, sondern natürlich über mich selbst. Also, dass ich es geschafft habe, diese Situation, die ja 4 Jahre vorher so richtig in die Hose ging, so bewältigt habe und wieder voll auf Spannung fokussiert und war für die nächsten Höhen. Mir war klar, dass ich die nächsten Höhen auch überspringe. Obwohl ich zu dem Zeitpunkt, als ich die 97 gesprungen bin, am 5. Position war. Ja, und so habe ich mich dann nach vorne gekämpft, aber ich habe das nicht so gesehen. Ich bin einfach die nächsten Höhen gesprungen, was erforderlich war, um diese Medaille zu kriegen. Und hatte das dann endgültig geschafft. Und da kam mehr so eine Erleichterung, ja, so ein Riesenstein, der vom Herzen fällt. Weil natürlich schon, der Druck war schon groß. Ja, das wird einem aber erst so im Nachhinein
von
bewusst.
Außen oder von
ja,
dir selber?
Ja, da waren ja Sponsoren.
Das ist nämlich spannend.
Meine Erwartungshaltung war natürlich auch groß. Also jeder hat den eigenen Druck. Das ist oft der Schlimmste. Wenn man den nicht im Griff hat, dann kann es daneben gehen. Das jetzt von außen Erwartung war mir auch gewisserweise klar, aber das hat mich nie interessiert. Also das kam tatsächlich erst im Nachhinein. Ja, die Zuschauer im Stadion, vom Fernseher, die Eltern, Trainer und die Sponsoren, alle das ist mir hinterher erst bewusst geworden, die ja genau diese Erwartungshaltung eigentlich hatten. Ne? Da war ich einfach super froh, dass es so geklappt hat und war total glücklich, dass ich dann eben diese Goldmedaille in der Hand hatte, beziehungsweise um den Hals gehängt bekommen habe.
Und wie geht das Leben dann weiter als Olympiasiegerin? Wir hatten jetzt schon, ich muss kurz überlegen, Ralf, helf mir. Olympiasieger haben wir noch nicht ganz so viele bei uns im Podcast gehabt. Dieter Baumann war tatsächlich schon mal zu Gast.
Ja.
Triathlon-Weltmeister, sowas haben wir. Aber Olympiasieger haben wir, das ist bisher rar in 222 Folgen. Von dem her haben wir noch nicht so viele Erfahrungsberichte. Was macht das dann mit einem? Also unmittelbar, aber vielleicht auch in den kommenden Jahren, im ganzen Leben. Ich meine, das ist was natürlich bleibt.
Man wird auf einmal interessant für 10 Kämpfer.
so billig sind die Motive von 10 Kämpfern. Ne? Die gucken immer da oben. Ja.
Genau. Also für mich, ja, also ich hatte ja schon die ganzen Jahre, dann, als ich so erfolgreich war, sehr viel Aufmerksamkeit bekommen. Aber war eigentlich immer so ein bisschen hinter anderen Athleten. Also nehmen wir Katrin Krabbe oder oder irgendwelche Schwimmerinnen, also Franziska van Einsig, die noch mehr in der Öffentlichkeit standen, oder Steffi Graf und so. Also zu denen hatte ich mich irgendwie nicht so gezählt, also zumindest nicht Steffi Grafs Ebene. Und ich glaube, ich habe mich nie so als den Superstar gesehen, aber ich habe es natürlich genossen, diese Aufmerksamkeit, die ich bekommen habe. Es hat Spaß gemacht, also alles, was ich ausprobieren durfte, gemacht Fotos und Werbefilme gedreht. Es war schon sehr aufregend. Aber ich glaube, ich bin von Grund auf ein sehr bodenständiger Mensch. Deshalb war es mir dann auch wichtig, irgendwann eine Familie zu gründen. Und ja, einfach auch den Sport Sport sein zu lassen. Deshalb hatte ich dann auch entschieden, wann war das? Ja, das erste Mal eigentlich nach dem ersten Kind, nicht so wirklich aufgehört. Da war die Entscheidung noch nicht so richtig gefallen, aufzuhören. Hab's noch mal versucht, ging ja auch relativ gut, aber an die alten Erfolge bin ich natürlich nicht rangekommen. Also es hat schon ein bisschen gedauert, sich davon zu lösen. Nach dem zweiten Kind bin ich ja auch noch mal so ein bisschen gestartet, also mit deutschen Meisterschaften. Aber das war der Ablösungsprozess. Aber das war der Weg dahin, sozusagen ein normales Leben nicht als Sportsuperstar zu führen. Also das war nicht mein Ziel. Also ich habe mich dann auch relativ zurückgezogen, habe mich auf die Familie konzentriert und dann kamen dann Zehnkämpfer.
Du bist ja mit 36 und zwei Kindern auch nur 1,98 gesprungen. Das ist ja auch, also, ja, muss man schon sagen, da fehlt dann schon ein Stück.
Nee, 98 war es nicht mehr, aber...
Ja, da ist man ja weit weg von Superstar, ja. Ist schon klar. Ja.
Absolut.
Ja, das ist natürlich, ist ja, natürlich, also, ganz spannend, dass du ja die Relation nochmal hergestellt hast, ja, also auch für alle, die vielleicht noch ein bisschen jünger sind, so wie Philipp, und diese Zeit ja nicht mehr oder nur aus Erzählungen kennen. Das waren ja die ganz großen Superstars, ja, auch nach der Wiedervereinigung. Ja, also Franzi ja sowieso mit ihrer besonderen Biografie, aber natürlich auch Steffi Graf mit ihrer besonderen Erfolgsserie, ja, die ja dann auch zu Olympischen Spielen hingegangen ist und so weiter. Da dann halt reinzukommen, ja, und neben die zu treten, also ich sag mal mindestens neben die zu treten, ist natürlich auch eine spezielle Situation, aber hat ja eben auch diese Phase des deutschen Sports geprägt. Ne? Also da gehörtest du ja genauso dazu wie Dieter Baumann eben auch. Ne? Weil das waren schon
Herausforderungen. Also ich kann ja die Außensicht, dazu geben, weil gerne. Als Heike 92 Olympiasiegerin geworden ist, war ich auch im Stadion. Mein Wettkampf war, wie gerade schon erwähnt, beendet. Und kleine Paul war 21. Und für mich war Heike natürlich damals ein Superstar. Also da gab es überhaupt keine Kontakte. Es hatte auch nichts damit, war nicht abzusehen, dass wir uns jemals ineinander verlieben. Aber für mich war natürlich eine Reihe Heike Henkel mit einer Reihe mit Steffi Graf. Katrin Krabbe wegen mir habe ich gar nicht so wahrgenommen. Aber Franziska Stein von Heike war für mich einer der deutschen Sportstars. Ganz, ganz klar. Und ich glaube, sie haben es die allermeisten wahrgenommen.
Ja, ja, absolut.
Also ich habe mich immer nur so gesehen, ich bin besonders hoch gesprungen und gehörte mit zu den Besten und das war's. Also Starallüren konnte ich, glaube ich, gar nicht entwickeln. Es ging gar nicht mit meinem norddeutschen Naturell. Also ich glaube, wenn es damals Instagram gegeben hätte, ich hätte mich damals schon schwer getan damit.
Aber heute bist du ein Instagram-Star.
Nee, auch nicht. Ich mache da so ein bisschen mit.
Das werden wir natürlich dann auf jeden Fall verlinken in den Shownotes. Dann werde ich nachher mal Recherche betreiben.
Alle voll. Ja, wir haben erst so von Alicia Schmidt beobachtet. Ja, das ist ja schon ein Job, da bist du ja voll eingespannt. Jeden Tag musst du irgendwas posten, damit du deine Follower kriegst und verdienst damit dein Geld. Also für mich war wirklich der Sport an erster Stelle. Oder hätte ich dafür überhaupt keine Zeit gehabt und auch, glaube ich, keinen Bock.
Ja, wobei mit deinem Grafikdesign-Hintergrund hättest du vielleicht optisch dafür, sagen wir mal, stilprägende Ausdrucksformen sorgen können. Paul, ich möchte noch mal einen Moment aus deiner Karriere hervorholen und ein bisschen wirken lassen, weil wir im Vorlauf schon über Stadien gesprochen haben, die leider keine Laufbahn mehr haben. Dazu gehörte, weil Philipp das Stadion nannte, das Stadion in Stuttgart. Das war einer der für mich ganz großen Momente der Leichtathletik, also mindestens in Deutschland. Du wirst schon vielleicht grob ahnen, wo es hingeht. Ja? Ich male das mal aus. Der erste Tag Zehnkampf war, sagen wir mal vorsichtig, ganz okay gelaufen. Ja? Um nicht zu sagen, sehr, sehr gut gelaufen. Ja? Mhm. Und dann gehen wir ja als Reporter ja auch ins Stadion und denken ja, okay, Zehnkampf fängt leider zu früh an, wir sind alle noch müde, ja, weil es war halt auch spät am Abend davor und so weiter und so weiter. Und dann gehst du ins Stadion und denkst, okay, wenn da so 20.000, 30.000 drin sind, ist es groovy und es wird halt dann schon irgendwie atmosphärisch werden. Ja, also das ist so die Größenordnung, die wir in München bei den letzten Europameisterschaften hatten. Nur mal so als Einordnung, ja. Mhm. Ich komme morgens ins Stadion, ihr wart noch gar nicht zu sehen da unten in dem Gewusel. Das Stadion war noch leer von Athletinnen und Athleten, da war noch niemand. Aber es waren 55.000 Menschen da drin. Also an der Stelle würde ich jetzt auch sagen, Philipp Schwaben, aber ne, das Ding war einfach
meine mal, Heimat.
So sieht's aus. Ne? Das Ding war einfach mal voll. Und Paul, ich erinnere mich sehr gut, du standest im Eingang noch vor deinem Hürdenlauf und das ganze Stadion hat deinen Namen skandiert. Und das ist mir wirklich, also kalt den Rücken runtergelaufen, aber vor Begeisterung, ja. Wie war das für dich?
Boah, ja, abgesehen davon, dass ich jetzt gerade eine Gänsehaut habe, ist es gar nicht so leicht, das zurückzuholen. Also wahrscheinlich habe ich das vor dem Hürdenlauf nicht wirklich so intensiv wahrgenommen, weil da war ich tatsächlich sehr, sehr im Tunnel. Also Barcelona war für mich ein unheimlich emotional überraschender und einfach schöner Wettkampf, weil da habe ich mich selbst überrascht. Und in Stuttgart hatte ich ganz klare Erwartungshaltung an mich und hatte ein ganz, ganz klares Ziel, da eine Medaille zu Hause zu bringen. Deshalb habe ich in dem Wettkampf selber natürlich die Stimmung wahrgenommen und habe auch die Zuschauer aufgefordert und habe auch die Energie gespürt, aber so dieses ganz bewusste Wahrnehmen, ich war sehr fokussiert. Ich habe dann traditionell den schlechten Hürdenlauf gemacht, den ich immer gemacht habe. Von daher, der Tag lief eigentlich von Anfang an gut, deutlich besser als in Barcelona und die Zuschauer waren eigentlich vom ersten Moment da. Also was ich schon wahrgenommen habe, ist, dass das Stadion voll war und dass das etwas ganz Besonderes war. Wenn du diese Szenen ansprichst, da bleibt mir natürlich was ganz anderes in Erinnerung, wo ich tatsächlich, kann man darauf stolz sein? Weiß nicht, aber die Tagesschau wurde verschoben. Weil 1500 Meter Lauf war, glaube ich, um 20.10 Uhr.
Ja, hör mal, so sind
und
wir. Ne?
Dann wurde die Tagesschau verschoben. Und da habe ich gesagt, wann wurde eigentlich mal die Tagesschau verschoben für eine Sportübertragung? Das war ja damals vielleicht noch ungewöhnlicher als heute. Genau, so in etwa. Und das ist mir in der Rückbetrachtung natürlich total in Erinnerung geblieben. Dann, dass normalerweise die Siegerehrungen bei den letzten Disziplinen am nächsten Tag gemacht wurden, auch in Stuttgart. Also wenn man der Letzte war, der ins Ziel kommt mit meiner Medaille, dann war die Siegerehrung am nächsten Tag. Die Zuschauer haben das aber verweigert. Die sind alle geblieben und die Siegerehrung musste deshalb an dem gleichen Abend noch gemacht worden. Es hat, glaube ich, eine Dreiviertelstunde gedauert und zwar nichts mehr im Stadion, weil wir die Letzten waren und als wir dann nach 45 Minuten zur Siegerehrung gekommen sind, waren immer noch 55.000 da. Ja, okay, das war schon für mich was ganz Besonderes.
Die Schwaben hatten bezahlt.
Wahrscheinlich hatten die Schwaben bezahlt. Dass dann die Sprechchöre, die wir jetzt wieder bei der EM gehört haben, so ein Tag, so wunderschön wie heute, eher unüblich für Leichtathletik. Und das sind natürlich Dinge, die sich mir eingeprägt haben, die mir in Erinnerung geblieben sind. Vor allem für mich war die Bronzemedaille wie eine Goldmedaille. Und trotzdem, es war nur eine Bronzemedaille und die Stimmung war so überschwänglich gut. Nicht nur, aber auch wegen mir wahrscheinlich.
Ja, nee, ganz sicher, ne? Weil das ja, es ist ja schon so ein bisschen leichter, die DNA, ne? Die Erfolge im Zehnkampf oder im Mehrkampf, sagen wir mal, das ist schon, gehört schon dazu. Deshalb hattet ihr ja als Zehnkämpfer auch immer so ein bisschen eine Sonderstellung. Ja, also König der Athleten ist ja, ist ja so ein Schlagwort, das muss man ja auch irgendwie mit Leben füllen. Ne? Also man muss in der Lage sein, so viele Menschen zu begeistern, morgens sehr früh in ein Stadion zu marschieren und den ganzen Tag bis abends dort zu bleiben, weil es sie fasziniert. Ja, das ist ja der Hintergrund dazu.
Ja, ich glaube, ich habe unbewusst damals auch einen cleveren Marketing-Trick gemacht. Ich habe nämlich in der Pressekonferenz vor dem Zehnkampf, was die Journalisten, und Ralf, du wirst es wahrscheinlich nachvollziehen können, unheimlich gefreut habe. Ich habe denen genau gesagt, was ich in jeder Disziplin gern machen möchte. Ich habe gesagt, ich möchte gerne morgen 10,70 laufen, dann würde ich gerne 7,50 Meter springen, dann möchte ich gerne so weit stoßen. Und das stand natürlich am nächsten Morgen in allen deutschen Tageszeitungen, der Paul Meyers Fahrplan zur Medaille, und die Leute konnten abhaken. Und das war in der Rückbetrachtung ein totaler Zufall, aber ich habe das ganz oft im Nachhinein gehört, dass die Leute mitgefiebert haben, weil die nach 100 Meter Lauf gesagt haben, ey, cool, der Paul war schneller, als er laufen wollte, das läuft. Mhm. Und beim Weitsprung wieder einen Haken gemacht, und so konnten die eigentlich zehnmal, leider konnten sie sich zehnmal Haken machen, aber sie konnten zehnmal mitverfolgen, wieso meine zwei Tage läuft. Und ich glaube, dass das auch emotional natürlich eine Bindung macht, weil man Zehnkampf ja schlecht sonst verfolgen kann. Wir sind ja nun mal nicht so gut wie Spezialisten. Deshalb ist es für Otto Normalverbraucher, glaube ich, schwer einzuschätzen. War das jetzt gut oder war das jetzt schlecht, die Leistung, die wir da sehen? Und ich habe da aber eine Brücke gebaut. Zufällig, aber ich glaube, die hat geholfen.
Was war das letzte sportliche Großereignis, internationale Großereignis, was ihr live im Stadion verfolgen konntet? Also DM tippe ich mal, das zähle ich mal noch nicht, ich gehe gleich eine Kategorie höher, also EM aufwärts. Habt ihr München live gesehen oder so?
Ich war in München, aber nicht die ganze Zeit, aber ich habe einen Tag tatsächlich verfolgen können. Stabhochsprung hatten wir da im Hindernislauf, die mit Goldmedaille. Es war schon toll. Das war auch super Stimmung, hat mir total gut gefallen. Und ich finde, das sollte immer da stattfinden. Weil das war super organisiert, genau, ja. Die Stimmung war toll, auch ja, die Zuschauer und das Drumherum, das war optimal. Also ich weiß nicht, warum man auf die Idee kommt, das noch woanders zu machen.
Bei mir war es, was war 2018 in Berlin? EM oder WM?
EM.
EM,
glaube ich. Ja. EM, da hat Philipp ja noch teilgenommen. Also der ist ja auf der Straße da gelaufen, nicht im Stadion tatsächlich, ja.
Das war dann tatsächlich mein letztes 2018. Berlin war auch eine ganz tolle Veranstaltung. Also hat auch ganz viel Freude gemacht. Ich glaube, München war noch emotionaler, weil diese Parkatmosphäre und die historischen Städten, gut, jetzt ist Berlin zugegebenermaßen auch eine historische Stätte. Aber in München war es, glaube ich, irgendwie noch mal runder, emotionaler. Aber Berlin war auch eine ganz tolle Sache. Auch übrigens tolle Leistung der deutschen Athleten war. Schön zu sehen.
So, jetzt kommen wir noch mal kurz zu, wie heißt das nochmal? Ah ja, Olympische Spiele Paris, ja. was ist jetzt euer Ding da, ja? Also ihr seid jetzt Sofa-Attentäter, ja? Oder fahrt ihr hin, keine Ahnung, weiß ich gar nicht, ja? Auf was freut ihr euch? Wofür nehmt ihr euch frei und setzt euch den ganzen Tag davor oder wofür nicht?
Freinehmen wird schwer, ist aber eine andere Frage. Also ich freue mich natürlich auf unsere drei deutschen Zehnkämpfer. Ich glaube, wir haben Chance auf dreimal erste Zehn und vielleicht sogar auf zwei Medaillen. Von daher ist das natürlich eine ganz spannende Sache. Ich glaube sogar, wir haben Favoriten am Start. Also wird das natürlich aus Zehnkampfsicht eine ganz besondere Situation, die man beobachten kann. Ansonsten mag ich einfach, ich mag bei Olympia alles.
Punkt. Ja, also würde ich auch sagen, Leichtathletik an erster Stelle. Dann haben wir auch einige Mannschaften am Start. Das ist natürlich auch spannend. Ich bin großer Fan von Olli Zeitler.
Okay, ja.
Und das werde ich mir natürlich ansehen, ja. Aber ich denke mal, hier wird den ganzen Tag der Fernseher laufen.
Ist auch diesmal natürlich perfekt, weil gleiche Zeitzone und da kann man, glaube ich, kann man das alles sehr schön verfolgen. Aber ich bin tatsächlich, an der Stelle bin ich dein Olympia-Junkie. Ich gucke mir das alles an, gerade in der im Sommer Olympiade. Winter nicht alles, aber im Sommer finde ich irgendwie alles cool.
Also ich bin bei meinen Olympischen Spielen und das sind, glaube ich, jetzt meine 16. Immer sehr gerne zu den kleinen Sportarten hingegangen. Also Gewichtheben, Ringen, ja, also sowas, wo ich jetzt normalerweise nicht hingehe, das gehört nicht zu meinem Berichtsumfeld und so weiter. Ja, habt ihr solche Erlebnisse als Athleten dann auch nochmal gehabt? Also wenn ihr fertig wart, also leider, leider in An- und Abführung ist ja leichter im zweiten Teil. Philipp war ja nur noch zum Laufen da und zur Abschlussfeier. Und dann war es das ja.
Also ich kann nur sagen, ich habe in Barcelona zwei ästhetische Highlights genießen dürfen. Das eine ist die Goldmedaille meiner heutigen Frau. Und das andere war Halbfinale Volleyballfrauen Brasilien gegen Kuba.
Das kann man machen, ja, das ist wahr, ja.
Wegen der Mannschaft oder wegen der Frauen?
Wegen der taktischen Aufstellung und den Spielzügen.
Ich weiß gar nicht, ob das in Barcelona war. Ich habe Hockey geguckt. Ich habe aber so eine Erinnerung, dass eigentlich alles vorbei war, als ich fertig war. Von daher hatte ich nie so die Gelegenheit, irgendwie was anzugucken.
Doch, ich habe noch eins, Schatz. Das war, glaube ich, in Sydney. Haben wir zusammen gehabt. In Sydney, ja? Wir waren zusammen in Sydney, haben wir beide tatsächlich journalistisch gearbeitet. Danach nie wieder, von daher kann man über die Qualität urteilen. Aber nein, wir waren bei der Olympiade in Sydney tatsächlich, beide aktiv. Und wir haben Triathlon mitten in Sydney geguckt. Das war schon ziemlich cool, fand ich. Und also, das Olympiastadion in Sydney hatte 120.000 Zuschauer. Das war auch ein großes, großes, großes Erlebnis. Also es waren schon tolle Sachen.
Ich glaube, aber da haben wir auch Hockey geguckt, meine ich.
Du vielleicht, ich musste arbeiten.
Ja, wie gesagt, weil ich ja relativ am Schluss dran war, hatte ich eigentlich selten die Gelegenheit.
Ja.
Also in Los Angeles habe ich mir dann natürlich noch die anderen Leichtathleten angeguckt. Da war das ein bisschen früher. In Seoul war ich, glaube ich, nicht mehr im Stadion.
Nachvollziehbar, ja. Ja. Vielleicht noch zu Hockey, weil du das sagst, in Los Angeles waren die Zuschauer ja sehr enttäuscht, die einheimischen Zuschauer, die sich Karten für Hockey gekauft hatten, weil Hockey ist in den USA ja der Begriff für Eishockey und nicht für Feldhockey. Feldhockey ist ja eigentlich gar kein Sport in den USA. Und zu Beginn der Hinrunde sind die da hingegangen, haben gedacht, da wäre jetzt Eishockey und da war leider Feldhockey. Also das ist so eine Geschichte.
Hoffentlich waren die nicht beim Football.
Nee, das nicht. Ne? Und weil du sagst, Paul, ich hatte das ja auch schon, glaube ich, ein oder zweimal erzählt. Das Erlebnis im Stadium Australia, das hat mich eben sehr an diesen Moment da in Stuttgart, der für dich und euch Zehnkämpfer war, erinnert. Weil da bin ich auch mal morgens reingekommen und es waren einfach mal 104.000 Zuschauer zu einer Vormittagssession im Stadium Australia, wo ich auch gedacht habe, Leute, was ist jetzt hier mit euch los? Ja, und die haben dann das Stadion da halb abgerissen, wenn da irgendeine Australierin oder ein Australier unterwegs war. Also da habe ich auch gedacht, okay, das sind ganz spezielle Momente in so einer Geschichte. Eben nicht die Abendsession mit den Entscheidungen, ja, sondern da morgens so viele Leute zu begeistern, dass die da morgens hingehen für viel, viel Geld ja, und sich da hinsetzen und Vorentscheidungen und Qualifikationen und brillante Hürdenläufe der Zehnkämpfer sich anschauen.
Ja, absolut. Lohnt sich auch immer wieder. Es ging ja danach besser weiter. Wir haben ja dann noch Leute, die wirklich Hürdenlaufen konnten, die heute auch gut erklären können, wie es geht.
Das ist wahr, ja. Also du redest von Frank Busemann.
Absolut, genau.
Ja, der hatte dann ein bisschen größere Probleme mit, das war glaube ich in Sydney, ne? Wo er nicht sehr weit Diskus geworfen hat.
Das Schöne am Zehnkampf ist ja, Probleme hat irgendwo jeder. Gibt es vielleicht auch hier bestätigen Ausnahmen die Regel, aber irgendwie ist das ja das Schöne am Zehnkampf, dass nie zehnmal alles gut geht, aber eben auch nie zehnmal alles schlecht läuft. Von daher ist das schon so.
Ja. Ja, wenn im Hochsprung was schlecht läuft, ist vorbei.
Das ist leider das Problem.
Da ist man gleich. Wenn ich das noch anmerken darf.
Also alles seine Vor- und Nachteile.
Weil wenn ich das noch anmerken darf, ich sage das immer, wenn niemand fragt, ich halte den Familienrekord im Hochsprung.
Das ist extrem wichtig. Ja,
das ist extrem wichtig. In meiner Familie ist das nicht selbstverständlich.
Da hast du vollkommen recht.
Absolut.
Da hast du vollkommen recht. Ja, ich hab ja auch neulich wieder mit Christina Honsel in Dorsten in meiner Heimat gestanden, die mir den Stadtrekord im Hochsprung abgenommen hat. Ja, weil ich bin nur 1,96 gesprungen. Ja, und sie ist ja dann in Weinheim vor 1,5 Jahren höher gesprungen. Ja, so hält man sich ja mit seinen kleinen Erfolgen, hält man sich ja noch irgendwie fest. Ne? Ist ja
klar. Genau.
Also ich sag mal, herzlichen Dank an euch beiden für die super spannenden Geschichten, Gedanken und Erinnerungen, die ihr hier mit uns geteilt habt. Paul, du darfst jetzt noch Werbung machen für den Forb Cup am Wochenende.
Oh ja, unbedingt.
Ja, mache ich natürlich sehr, sehr gerne, weil das ist mir tatsächlich auch eine Herzensangelegenheit. Also am Wochenende haben wir in Wetzlar den Forb Cup. Das gibt es jetzt mittlerweile dann seit 31 Jahren. Und es ist, glaube ich, wenn ich nicht ganz verkehrt bin, die 28. Veranstaltung, weil es auch mal nicht stattfinden konnte. Aber da treten wir eben deutsche Zehnkämpfer gegen amerikanische Zehnkämpfer an, deutsche Siebenkämpferin gegen amerikanische Siebenkämpferin. Was ich ganz besonders toll finde, ist eine Mannschaftswertung. Natürlich gucken wir auch, wer der beste Zehnkämpfer und die beste Siebenkämpferin ist. Aber es ist eine Mannschaftswertung, wo man eben gemeinsam kämpfen muss gegen eine andere Nation. Im Zweifelsfall die stärkste Mehrkampfnation der Welt mit den Amerikanern. Das ist ganz toll und es richtet sich vor allem an die zweite Reihe. Wir haben auch unsere Olympiastarter vor Ort, was total schön ist. Den Leo da zu haben, ist natürlich super. Frische deutsche Rekordhalter. Kurz vor der Olympiade ist natürlich auch ganz toll. Aber natürlich geht es da eben auch dann um die zweite Reihe, weil das, was wir gerade auch andiskutiert haben, wir versuchen uns im Zehnkampfteam seit Jahren darum zu kümmern, dass wir eine starke zweite Reihe haben, weil nur auf den Schultern können die Top-Leute stehen. Wenn wir keine Konkurrenz mehr im eigenen Haus haben, wenn wir keine Felder mehr haben, dann werden wir auch keine Spitzenklasse haben. Und das ist Forb Cup und da freue ich mich extrem drauf.
Ja, und da können alle hingehen. Ich weiß gar nicht, Eintritt ist, glaube ich, sehr überschaubar. Ne? Also nicht zu vergleichen mit Olympischen Spielen, auch nicht mit den Vormittagssessions.
Ne? Nein, Eintritt, also da können tatsächlich alle kommen, herzlich gerne. Eintritt ist sogar frei. Oh, wow. Also Eintritt ist, wird keiner genommen. Und das Stadion, ja, es wird nicht voll werden, das haben wir noch nicht erlebt. Aber wer weiß, vielleicht hilft ja der Podcast so sehr, dass die Leute uns die Bude einrennen. Ja. Wie gesagt, wir haben Niklas Kaul da, wir haben Leo Neugebauer da, wir haben aber auch die amerikanischen Starter da. Also es ist nicht nur dieser Mannschaftsevent in dem Zehnkampf, sondern eben auch die Top-Starter für die Olympiade werden testen. Von daher sind das bestimmt zwei ganz spannende Tage und das Wetter soll auch gut werden.
Ja, das habe ich nämlich auch schon gehört, ja. So, und Heike, du darfst noch sagen, wo deine nächsten Lesungen stattfinden, wo du dein Buch vorstellst.
Morgen im Sport- und Olympiamuseum.
Ja, das ist aber ja noch vor unserer Veröffentlichung, weil wir ja am Freitag
so,
Freitag ja. Um 5 Uhr ja. Erst also, ist die Folge
online. Danach ist nichts. Ja, okay, aber es ist eh voll. Also da haben sich irgendwie über 100 Leute angemeldet. Wow. Von daher passt da jetzt auch keiner mehr rein. Nee, es ist ja noch nichts weiter geplant. Erstmal nur da.
Also da muss man sich das Buch schon.
Du kannst ja beim Forb Cup ein bisschen lesen.
Vielleicht. Was?
Kannst du beim Forb Cup ein bisschen lesen?
Beim Forb Cup. Ja. Da interessiert sich, glaube ich, keiner für. Das sind die halt.
Nein, das aber hast wir du vorher ja auch gesagt. Und dann schreibst du ein Buch und es wird ein Bestseller. Ne? Also da warten wir mal ab, mit dem interessiert sich keiner für. Ja.
Genau, wir werden das Buch, wie gesagt, hier in den Shownotes verlinken. Da verlinken wir auch dein Instagram-Profil. Das heißt, wer sonst auf dem Laufenden bleiben möchte, wann zum Beispiel eine nächste Lesung stattfindet, das wirst du ja wahrscheinlich da auch kommunizieren, kann ich mir vorstellen. Deswegen da am besten Heike mal folgen und auf jeden Fall das Buch angucken. Wie gesagt, das gibt es wahrscheinlich beim Buchhändler eures Vertrauens oder natürlich auch online bei Amazon und Co. Einen dieser Links werden wir aussuchen und da auf jeden Fall mal einbauen. Ich sag auch nochmal vielen lieben Dank für eure Zeit. Das war total spannendes Gespräch mit euch und auch unterhaltsam mit Sicherheit. Und hat auf jeden Fall Lust gemacht, glaube ich, nicht nur mir, sondern auch all denjenigen, die jetzt hier zuhören, auf Paris, wo ja eh alle schon hyped sind. Ich meine, Olympische Spiele. Aber ist für uns natürlich immer großartig, wenn wir da ein bisschen was Besonderes machen können. Und so tolle Gäste wie euch heute hier haben. Vielen lieben Dank.
Wir sagen sehr auch gerne. Danke. Auch uns hat es auch Spaß gemacht, ne?
Absolut.
Ralf, dann kriegst,
also danke dafür.
Kriegst du das letzte Wort.
Ja, nee, ich gehe auch zum Forb Cup, ne, weil für mich ist das ja auch Gold, die alle nochmal zu sehen von Olympischen Spielen, ist ja klar. Ne, nochmal ein bisschen reinschnuppern. Meine Befassung ist 24-7 jetzt mit allem, was mit Olympia und mit Leichtathletik und so zu tun hat. Das gehört nun mal dazu. Ja, es hat mir total Spaß gemacht. Vielen Dank, ihr Lieben, dass ihr Zeit hattet. Und alle zu Hause, wir hören uns nächste Woche wieder. Und dann schauen wir mal, wen wir da als Gast haben.
Viel Erfolg dabei.
So machen wir das. Tschüss. Bis nächste Woche, ihr Lieben. Passt auf euch auf. Ciao, ciao.